Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ein Geschäftsmann steht wegen Konkursbetrug vor Gericht. Und das sieht ihn der Richter streng an und sagt: Angeklagter, ich habe den Eindruck, der Alkohol und Ihre vielen Frauenbekanntschaften haben Sie in diese Lage gebracht. Und da sagt der Angeklagte: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Sie sind der Erste, der nicht mir die Schuld in die Schuhe schiebt. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist das Verhaltensmuster, das so alt ist wie die Menschheit. Nämlich, dass wir reflexartig immer die Schuld bei anderen suchen. Und das zeigen diese ersten Seiten der Bibel. Wir haben die Geschichte gerade gehört, die Geschichte vom Sündenfall. In diesem Drama, da gibt es zunächst mal die zwei Darsteller, einen Mann und eine Frau. Der Mann Adam heißt im Hebräischen der aus der Erde geformte Mensch. Und Eva heißt die Mutter alles Lebendigen. Und diese Geschichte meint darum nicht nur zwei Menschen in grauer Vorzeit, sondern sie möchte etwas aussagen über die Menschheit insgesamt. Über den Menschen schlechthin, also auch über uns. Und darum wollen wir uns dieses Stück näher anschauen und ich setze ein mit dem zweiten Akt dieses Dramas. Im ersten Akt wird erzählt, woher der Mensch kommt, wozu er da ist, dass Gott den Menschen geschaffen hat, die Welt zu bebauen, zu bewahren, zu bevölkern und dann geht es weiter. Und wie in einem Theaterstück geht der Vorhang wieder auf zum zweiten Akt und dann wird erzählt, wie Adam und Eva in Versuchung geraten durch die Schlange. Und die Schlange, die steht für das Böse, für den Teufel, für das Abgründige, für das Dämonische in dieser Welt. Und diese falsche Schlange, die beginnt mit einem gefälschten Zitat. Sagt nämlich, hat Gott gesagt, ihr sollt von keinem Baum im Garten essen, so kleinlich kann doch Gott nicht sein. Und das ist in Klammer gesagt ja schon die erste Lüge. Gott hat nicht gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen. Aber das ist genau das. Hat Gott gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen? Und dann, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, wenn ihr davon esst, dann werden euch die Augen aufgetan und dann werdet ihr sein wie Gott. Und dann werdet ihr wissen, was gut und böse ist. Dann habt ihr ein ganz neues Niveau. Und so sät der Teufel die Zweifel und er macht deutlich, er sagt zu diesem Menschenpaar: Schaut mal, so wie ihr lebt, so kommt ihr zu kurz. Euch entgeht etwas. Gott will euch das wahre Glück im Leben vorenthalten. Und wo ein Mensch anfängt, das zu glauben, wo ein Mensch Zweifel hat, meint Gott wirklich gut mit mir, da beginnt das Misstrauen. Und da geht allmählich oder ganz schnell die Beziehung in Brüche. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass eine Lust für die Augen wäre, verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht, sie aß von dem Mann und auch er aß. Und so ist diese Frau der Schlange auf den Leim gegangen, indem nämlich in ihrem Herzen solche Gedanken auf einmal auftauchen: Wer sollte mir eigentlich sagen, was ich darf und was ich nicht darf? Wer bin ich denn, dass ich mich da unterordnen soll, wo ich doch von göttlichem Geschlecht bin, wie es mal später in Apostelgeschichte 17 heißt, nach dem Bild Gottes geschaffen? Warum soll ich jetzt nicht einfach jetzt entscheiden, was ich jetzt für gut und für richtig halte, was ich zu tun und zu lassen habe? Und dann kommt dieses Misstrauen und dieses Misstrauen, das schlängelt sich so langsam in ihr hoch. Könnte es tatsächlich sein, dass es Gott gar nicht so gut mit mir meint? Will der mir vielleicht was Wichtiges, Entscheidendes vorenthalten? Und dann fängt tief im Herzen dieser Riss an. Sünde ist ja nicht zunächst was Äußerliches, sondern Sünde windet sich durch unser Innerstes, durch Herz und Verstand. Sünde infiziert uns mit Misstrauen gegen Gott. Sollte Gott wirklich das gesagt haben? Meint er es gut? Ist es dieser Gott überhaupt wert, dass ich ihm wirklich vertraue? Und so bekommt die Beziehung einen Riss. Die Gemeinschaft, sie ist zerbrochen mit Gott. Und weil diese Gemeinschaft mit Gott in die Brüche geht, gehen dann auch in den nächsten Versen, in den nächsten Kapiteln, gehen auch auf einmal die ganzen Beziehungen, die zwischenmenschlichen Beziehungen in die Brüche. Und daher Vorhang auf zum dritten Akt, die Verantwortung. Die Personen, Gott der Schöpfer, Adam der Mensch schlechthin und Eva seine Frau. Und nach dem Griff zu dieser unerlaubten Frucht bekommt das Menschenpaar ein schlechtes Gewissen. Sie kauern im Gebüsch, sie verstecken sich. Und der Herr rief Adam und rief, wo bist du? Und der Mensch antwortete ihm, ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und darum verstecke ich mich. Und Gott sprach, hast du von dem Baum gegessen, von dem du nicht essen solltest? Da sprach Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Und da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, warum hast du das getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich betrogen, sodass ich aß. Und das ist doch genau dieses, was bis heute eigentlich immer so permanent passiert. Ich bin nicht schuld. Ich nicht, der andere ist schuld. Die Umstände sind schuld. Und am Ende ist dann sogar Gott letztendlich schuld. Wir schieben die Schuld auf andere Menschen, wir schieben die Schuld auf die Umstände und wir schieben die Schuld schließlich auf Gott. Schauen wir uns diese drei Mechanismen an. Erstens, andere Menschen sind schuld. Wisst ihr, was das häufigste Spiel ist, das auf dieser Welt gespielt wird? Das häufigste Spiel ist nicht Mensch, ärgere dich nicht, Schach oder Halma oder sonst was, sondern das älteste Spiel der Menschheit heißt, Schuld sind die anderen. So alt wie die Menschheit, Adam sagt, die Frau ist schuld, die hat mich verführt, die hat mich zur Sünde angestiftet. Ein Spiel für 3- bis 100-Jährige, Zahl der Mitspieler, mindestens 2 nach oben hin offen, keine Begrenzung. Und das Spiel ist ganz einfach. Es gibt zwar keine schriftlichen Spielregeln, aber das lernt schon das kleinste Kind. Das ist ganz leicht durchs Zuschauen. Die erste Regel heißt nämlich immer, ich streite Schuld ab. Ich war's nicht. Ich habe nichts Schlechtes getan. Ich bin nicht schuld. Und in Klammern gesagt, wenn es mal eine Situation gibt, wo ich die Mitschuld nicht so ganz abstreiten kann, dann muss sofort klargestellt werden, ich bin nur ein ganz kleines, ein klitzekleines bisschen schuld, aber ich bin auf keinen Fall der Hauptschuldige. Und die zweite Regel heißt, die Schuld, den schwarzen Peter schnell weiterschieben an die anderen. Nicht ich, die Frau, der Mann, die Eltern, der Chef, die Nachbarin, die sind schuld. Die Alten sind schuld, die Jungen sind schuld, die Linken sind schuld, die Rechten sind schuld, die Amerikaner, die Russen, die Chinesen, die Gewerkschaften, die Kirchen, die Parteien, die anderen, die sind schuld. Adolf Eichmann, einer der wichtigsten Organisatoren des Holocaust, der millionenfachen Judenvernichtung, der wurde 1962 von einem israelischen Gericht zu Tode verurteilt. Und das Erschütternde an dieser monatelangen Verhandlung war, dass dieser Adolf Eichmann in keinster Weise irgendein Schuldeingeständnis gegeben hat. Er hat bis zum Schluss immer gesagt, ich war nur ein kleines Rädchen in einem großen quasi Ganzen, in einem System, ich habe nur Befehle ausgeführt. Und noch im Schlussplädoyer hat er erklärt, ich bin unschuldig, und er hat den schwarzen Peter quasi nach oben geschoben. Ja, letztendlich der Führer und die anderen, die sind die Partei, die sind schuld. Das Tückische bei diesem Spiel ist, wenn jeder die Schuld an den Nächsten weiterreicht, dann kommt sie irgendwann wieder zu mir zurück. Und dann gilt die nächste Regel, nicht entmutigen lassen, immer schön weitergeben. Das ist dann die dritte Hauptregel. Und so lautet die erste Ausrede immer, die anderen Menschen, die sind schuld. Und die zweite Ausrede, die Verhältnisse sind schuld. Während Adam die Schuld auf die Frau abschiebt, sagt die Frau, die Verhältnisse sind schuld. Die Schlange hat mich betrogen. Anders ausgedrückt, was kann ich denn dafür, dass wir hier in diesem Paradies so ein hinterlistiges Tier hier haben? Was kann ich dazu, dass die Verhältnisse so sind, dass es sowas überhaupt gibt? Diese Gesellschaftsstruktur hier im Paradies, die führt doch zwangsläufig zur Übertretung der Gebote. Nun muss man natürlich sagen, ja, es gibt natürlich, gibt es schlimme familiäre, gesellschaftliche Verhältnisse, die Menschen verleiten, dass sie Gebote übertreten. Es gibt zerrüttete Familien. Es gibt verwahrloste Jugendliche. Es gibt Menschen, die jahrelang unter der Armutsgrenze leben und die gar nicht mehr zu helfen wissen, als irgendwas Unerlaubtes zu tun. Es gibt Verhältnisse, die Menschen verleiten, schuldig zu werden. Es gibt ein dämonisches Gefälle auf Schuld hin. Das ist absolut richtig. Aber es ist trotzdem keine Entschuldigung. Da fängt ein verheirateter Mann immer wieder eine außereheliche Affäre an. Und dann ist seine Entschuldigung: Was kann denn ich dafür, dass Gott mich so unwiderstehlich geschaffen hat, dass die Frauenherzen da alle auf mich abfahren? Oder man verlegt sich auf regionale Prägungen. Das liegt uns Öschelbronnern halt so im Blut. Ja, so sind wir halt, wir Badener, oder je nachdem wir Schwaben. Oder die Vererbung, das liegt in unserer Familie. Und wenn momentan gesprochen wird, dass es immer mehr Schulabbrecher gibt, dann heißt jetzt, ja, da ist nur die Corona-Zeit dran schuld. Schuldhaftes Versagen ist aber nicht nur die Folge äußerer Umstände, sondern auch, dass auch wir dem zustimmen und dass wir das irgendwann dann auch dem zustimmen und einstimmen und dass das nicht nur schicksalshaft über uns hereinbricht, sondern bei Eva heißt es war eine Lust für die Augen. Die Frucht ist gut zu essen. Ich will das haben. Sie macht klug. Ich will das. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen gelesen oder gehört hat. Jetzt ist herausgekommen, dass die norwegische Kronprinzessin Mette Marit 2012 in einer E-Mail-Korrespondenz mit dem Sexuellstraftäter Jeffrey Epstein geschrieben hat: Paris ist gut für Ehebruch. Und der irische Schriftsteller Oscar Wilde hat geschrieben: Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, ob sie wiederkommen. Da wird klar, natürlich, es tritt an uns heran, aber wir müssen auch dem zustimmen. Und deswegen zählen die Ausreden nicht, wenn wir sagen, die anderen sind schuld, die Umstände sind schuld. Nein, auch wir haben eingewilligt und haben die Sünde gewollt. Und dann kommt die dritte Variante. Die dritte Variante heißt dann, Gott ist schuld. Adam hat gesagt, die Frau, die du Gott mir gegeben hast, die hat mir von diesem Baum gegeben. Das heißt, Gott, du bist schuld. Hättest du doch denken können, dass das nicht gut geht. Warum hast du mir diese Frau gegeben? Warum hast du mir die gegeben? Und das hören wir doch permanent. Nicht ich, nicht wir, Gott ist schuld. Wenn Trainer Kinder missbrauchen, wenn afrikanische Diktatoren die Entwicklungsgelder in die Rüstung stecken und ihre Bevölkerung verhungern lassen, dann heißt immer, ja, wie kann Gott das zulassen? Wenn Putin einen Vernichtungskrieg führt gegen die Ukraine, dann heißt es wieder, wie kann Gott das zulassen? Warum stoppt er das nicht? Immer hat Gott Schuld. Gott hat Schuld an Kriegen, an Terroranschlägen, an Amokläufen, an Verbrechen. Und wenn irgendwas Schlimmes passiert, Gott, du bist schuld. Aber Gott hat die Menschen eben nicht als Roboter geschaffen, nicht als Marionetten, sondern als verantwortliche Geschöpfe. Und das heißt, für die Kriege auf dieser Welt, für den Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober, für die Fälle von Kindesmissbrauch, von Misshandlung, da sind Menschen verantwortlich. Natürlich gibt es auch tragische Ereignisse, tragische Verkettungen. Es gibt Katastrophen, die man nicht mit menschlichem Fehlverhalten erklären kann. Ja, richtig. Und das ist wohl wahr. Und da, wo das ist, und da können wir und sollen wir Gott auch in den Ohren liegen und ihn klagen und klagen. Aber in vielen Fällen, da wo es um zwischenmenschliche Schuld geht, wäre das Eingeständnis der Schuld der erste Schritt in die Freiheit. Dass wir nicht immer dieses Spiel weitermachen. Der andere ist schuld, der Umstand ist schuld, Gott, du bist schuld. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben uns daran gewöhnt, dass diese Geschichte da am Anfang der Bibel sowas ist wie so eine nette Kindergottesdienst-Story. Aber es ist in Wahrheit ein nachdenkliches, ein ernstes, ein trauriges, ein schmerzhaftes Drama. Und das ist unsere Welt, so steht es, so steht es auch zwischen uns und Gott. Ja, auch wir haben Gott missbraucht. Wir haben ihm den Laufpass gegeben und die Beziehung ist kaputt gegangen. Das Schöne aber an dieser Geschichte ist, dass ganz am Schluss schon ein Silberstreif der Hoffnung aufleuchtet. Denn da heißt es nämlich, es wird der kommen, der der Schlange den Kopf zertritt, dem Teufel. Und er wird ihm in die Ferse stechen. Und das ist genau das, was dann hier passiert an Karfreitag. Der Teufel, er sorgt dafür, dass Jesus in die Ferse gestochen wird, dass er misshandelt wird, dass er am Kreuz hängt, dass er blutet, dass er Schmerzen hat. Aber an Ostern wird er endgültig dem Teufel und dem Tod den Kopf zertreten. Und das ist genau das, was später passiert auf diesem Hügel Golgatha, wo die ganze Last, die ganze Sündenlast der Welt auf diesem einen Mann liegt und wo die Nägel des Misstrauens ihn zu Tode quälen, bis er sein Leben mit einem letzten Schrei aushaucht. Eine Krankheit, schlimmer als wir uns ahnen können, wird geheilt durch ein Leiden, das tiefer ist, als wir uns vorstellen können. Und das ist doch das Wunderbare. Und so ist in diesem Drama, in diesem schlimmen Drama, in dieser Tragödie schon das Evangelium enthalten, die gute Nachricht. Gott hat uns nicht aufgegeben. Er setzt alles daran, dass diese Beziehung, die zerbrochen ist, wieder in Ordnung kommt. Auf den Sündenfall folgt die Sündenvergebung. Paulus schreibt im 1. Korinther 15, durch einen Menschen kam der Tod, so kam auch durch einen Menschen die Auferstehung. Alle Menschen gehören zu Adam, darum müssen alle sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen neues Leben geschenkt. Und das heißt, Gott ist bereit zu vergeben. Er macht die Tür wieder auf zum Paradies, zum Paradies. Wie wir dann auch in Weihnachten immer wieder singen. Diese Tür, die wieder aufgemacht wird zum Paradies, die hat einen Namen, nämlich Jesus Christus. Und er hat diese Tür bereits dort, als er am Kreuz hing, hat er bereits die Tür aufgemacht für den Ersten, der dort nämlich neben ihm saß, der eine Verbrecher, der sich zu Jesus wendet und zu ihm sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute gehst du mit mir zurück zu Gott ins Paradies. Es gibt einen Weg zurück ins Paradies, nach Hause zum Vater im Himmel. Und diese Tür, die öffnet sich, wo ein Mensch genau das sagt, wo ein Mensch sagt, Jesus, vergib mir. Herr, erbarm dich über mich. Vergib mir meine Schuld. So wie das John Newton getan hat, der Dichter des Liedes Amazing Grace, darüber habe ich ja letzte Woche in der Predigt gesprochen, über diesen Mann, der auch in der Nacht des Sturmes und wo er sein Leben schon eigentlich hat sinken sehen im Meer gerufen hat, Herr, erbarm dich. Und das ist die Fortsetzung der Sündenfallgeschichte. So sehr liebt Gott die Welt der Adams und Evas, der Männer und Frauen, der Jungen und Alten, dass Jesus sich hingibt, damit wir nicht verloren gehen. Und wer Jesus vertraut, der bekommt ewiges Leben. Denn so heißt es, der Sünde Sold, Lohn ist der Tod, aber Gottes Geschenk ist das ewige Leben. Und wer das erfahren hat, und wer das erlebt hat, Jesus ist auch für mich gestorben und erkannt hat, er hat meine Schuld getragen und er öffnet mir den Weg wieder ins Reich Gottes, ins Paradies, in den Himmel am Ende. Er hat mir alle Schuld vergeben. Der kann dann vielleicht ja dann auch den Mut aufbringen, auch zu einem anderen Menschen, da wo es nötig ist, zu sagen, ja, es stimmt, es tut mir leid. Ich stehe dazu. Ich habe falsch gehandelt. Ich bin schuld. Es tut mir leid, verzeih mir. Vergebung, Friede, Heilung kann da geschehen, wo wir aufhören, immer die Schuld weiterzuschieben. Sondern wo wir auch sagen, ja, da bin auch ich schuldig geworden. Und wo wir um Vergebung bitten bei Gott, bei Jesus oder wo nötig auch bei Menschen. Und deswegen machen wir nicht länger mit bei diesem alten Spiel, Schuld sind die anderen. Hier werden ausnahmsweise mal Spielverderber gesucht. Und die Spielverderber in diesem Spiel, das sind die wahren Helden. und alle Spielverderber sagen Amen.